ARD Sounds.
So, jetzt mal die Ohrenspitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Herzlich willkommen zu einer neuen Runde Elefant, Tiger und Co., der Podcast. Fantastische Umstände heute hier. Es ist Frühlingsstimmung draußen und Frühling im Zoo Leipzig, da war doch dieses Jahr was. Darum geht's heute hier ein bisschen, als kleinen Spannungsbogen. Aber erst möchte ich mal die heutigen Gäste dieses Podcasts hier begrüßen. Es sind zwei, die sich schon wirklich verdient gemacht haben um diesen Podcast. Zum einen haben wir schon viel durch die Begeisterung von Florian Ullmann kennengelernt. Florian, sei herzlich willkommen.
Hallöchen.
Ja, und einer, der ja auch langsam aufholt, ja gerade erst den letzten Podcast auch mitgemacht hat, ist Zoo-Kurator Ruben Holland. Da schließt sich schön der Kreis. Das letzte war quasi der Abschied vom Przewalski-Pferd und heute ist es quasi das Willkommen der Aras, um die es geht. Ruben, sei herzlich gegrüßt.
Hallo.
Komme ich gleich mal dazu. Du bist ja als Vertreter der oberen Hierarchieebene mit dabei. Alle freuen sich ja quasi auf diese quasi erste Eröffnung aus den Inselwelten, die Ara-Voliere. Gib uns mal mit. Habt ihr schon einen Terminplan? Wann geht's dort los?
Also wir sind schwer am Bauen da, also nicht wir, sondern die Firmen, die wir dafür angestellt haben. Und wir hoffen dann am 2.4. die große Eröffnung zu feiern.
Nun ist es natürlich bei so einem ständig abrufbaren Podcast immer ein bisschen schwierig, in der Zeit zu bleiben. Deshalb sage ich exakt an, wir befinden uns hier gerade Anfang März 2026 und reden heute hier ganz viel von der Zukunft. Wer sich das viel später anhört, dann herzlich willkommen. Es ist schön, drei Männern zuzuhören, wenn sie von früher reden, das aber so klingt, als hätten sie das Leben noch vor sich. Ruben, nimm uns mal mit. Was wird diese Voliere so besonders machen? Auf was dürfen wir uns da freuen?
Also grundsätzlich entstehen die beiden Volieren, das sind zwei Großvolieren, auf der Fläche, wo früher das alte Vogelhaus war. Also früher das alte Vogelhaus, kleine Volieren mit großen Vögeln, also vielen Aras und Papageien und was es da nicht alles gab. Und jetzt haben wir das alte Gebäude abgerissen und haben da jetzt zwei wirklich große, schöne Freiflugvolieren draus gemacht mit einem Stallgebäude in der Mitte. Und beide Volieren sind begehbar. Und das ist natürlich für den Besucher was total Tolles, wenn der dann einfach näher an die Vögel rankommt, weil kein Gitter dazwischen ist und man einfach so das Gefühl hat, man steht in dem Lebensraum. Die Volieren thematisch sind einmal Asien, also alles, was so an asiatischen Vögeln durch unseren Zoo fliegen soll und auf der anderen Seite dann Südamerika, wo es vor allem um Aras geht.
Florian, jetzt hat man von Ruben quasi die sachliche Vorfreude, jetzt darfst du loslegen. Ich habe es auch bei dir schon etc. mal durchklingen hören, es ist etwas, auf das du dich wirklich auch freust.
Ich freue mich wahnsinnig, also das ist so schön, wenn man das sieht, wie das Ganze entstanden ist. Schon allein die Pläne, dann sagt man, okay, wir kriegen eine große Freiflugvoliere für die Aras und wenn man das Ganze jetzt sieht, das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich, wirklich schön und da freut man sich natürlich tierisch drauf als Pfleger, wenn man natürlich schon die Schützlinge hat, was man dann sieht, was das halt einfach für eine super moderne Vogelhaltung wird. Das ist halt das Schöne.
Da kommen wir gleich mal zu den Schützlingen, die ihr habt. Also heute geht's uns hier auch um die Aras. Wie viel habt ihr davon schon und wie viel muss da noch aufgestockt werden?
Naja, wir haben jetzt erstmal 10, also wir haben 8 Blaukehl-Aras und 2 Grünflügel-Aras, also wir haben schon mal 2 Arten. Das ist so die Gruppe, die zuerst unten einziehen wird und dann werden aber auch nochmal weitere Aras folgen in der Laufe der Zeit. Es wird so sein, dass wir noch eine weitere Art bekommen, die Bechstein-Aras, also nochmal grüne Vertreter der Aras. Und das Besondere ist halt bei den Blaukehl-Aras, da haben wir so eine sogenannte Hochzeitsvoliere. Das heißt, wir haben dort sowohl Männchen als auch Weibchen und da dürfen sich ihren Partner selbst aussuchen.
Ruben, habt ihr denn Erfahrungen mit Aras? Also hattet ihr die in den kleinen Gehegen auch schon oder ist das für euch was Neues?
Nein, also Aras hatten wir schon immer. Die Arten, die wir jetzt tatsächlich zeigen, hatten wir in den letzten Jahren nicht. Da hatten wir hellrote Aras, da hatten wir Hyazinth-Aras, die ganz großen blauen und Soldaten-Aras. Und die haben wir aber alle abgegeben und haben uns jetzt für neue Aras entschieden. Und für mich das Schöne halt, dass wir wirklich alle Farben zeigen können. Also wir haben dann am Ende einen roten Ara, wir haben einen blauen Ara und wir haben auch einen grünen Ara. Und das wird, glaube ich, eine super schöne Sache.
Ja, Papageien sind ja sowieso immer für jeden faszinierend. Das ist also, so wie ich das höre, für alle quasi ein Neustart. Für euch als Pfleger in der Voliere, als auch für diese Tiere, die es hier noch nicht gab. Florian, beschreib uns doch mal, also ich habe diesen Moment ja gesehen noch bei ETC, als die quasi aus ihren Kisten rausguckten. Wie lange sind die jetzt da und wie schnell waren die hier zu Hause?
Seit 2 Monaten sind sie jetzt bei uns im Zoo. Und verrückterweise war es wirklich so, dass sie schon eigentlich am Nachmittag, sie kamen morgens ausgepackt und am Nachmittag waren sie eigentlich schon da, als wären sie schon immer da. Also die waren da sehr aufgeschlossen, sehr offen. Also die waren da sehr, sehr entspannt, was wirklich schön war, was für uns halt auch schön war. Und deswegen ging die Eingewöhnung relativ schnell. Die haben uns das wirklich schon sehr leicht gemacht.
Ruben, wo kriegt man denn so schnell so viele Aras her?
Das ist eine gute Frage. Wir haben natürlich in der Zoowelt ein bisschen rumgehorcht und haben am Ende dann gute Kontakte auch zum Loro-Park. Und der Loro-Park als Papageienpark auf Teneriffa, der sehr viele Aras auch züchtet, hat uns dann Tiere zur Verfügung gestellt.
Das, was ihr jetzt vorhabt mit dieser Voliere, gibt es das denn schon an vielen Orten oder ist das ähnlich wie Gondwanaland wieder totales Neuland?
Nein, also richtig totales Neuland ist es nicht. Es gibt auch andere Großvolieren für Papageien. Ich denke aber, es wird trotzdem eine super schöne Anlage. Ich denke, wir werden viele tolle Vögel zeigen. Und in der Mischung, wie wir sie zusammenhalten, ist es wahrscheinlich in Deutschland auf jeden Fall auch einzigartig.
Florian, es sind ja nur zwei verschiedene oder es wären drei verschiedene Arten Aras, die natürlich anders aussehen. Sind die auch charakterlich anders oder kann man die wunderbar miteinander?
Man kann jetzt nicht sagen, dass die Art hat den Charakter, die Art hat den Charakter. Da müssen wir wirklich aufs Individuum gehen. Und das haben wir jetzt schon festgestellt. Wir haben zum Beispiel bei den Grünflügel-Aras, sind zwei Damen, dass wir da auch eine sehr forsche haben und eine, die es eher zurückhalten.
Ja.
Und so haben wir es bei den blauen Blaukehl-Aras auch. Da sind welche, die sagen, ich gucke mir das erstmal an. Und andere sagen, egal was kommt, ich bin offen für alles. Und dann kommen sie sofort an und begutachten alles. Also das kommt immer aufs Individuum drauf an. Also das ist wirklich so.
Aber die können zusammen in einer Anlage oder ist da einer, sagen wir mal, der Chef am Futternapf?
Wir hatten sie ja erstmal getrennt, als sie ankamen.
Ja.
Aber wir wollten natürlich erstmal die Aras kennenlernen, die Arten, was fressen sie, dass wir das erstmal so getrennt haben. Dann haben wir sie ja doch relativ schnell zusammengelassen. Und jetzt kommt natürlich, dass der Grünflügel-Ara sehr imponsant ist, sehr groß ist, einen deutlich größeren Schnabel als der Blaukehl-Ara. Da hat schon die Größe gewirkt so ein bisschen, aber die blauen waren natürlich mehr.
Ja.
Da macht es natürlich die Masse, sage ich jetzt mal. Aber das ist wirklich kein Problem. Man muss sich das ja auch so vorstellen, dass natürlich auch in Südamerika jetzt nicht die Arten für sich sind, sondern die treffen sich ja auch. Und das haben wir dann auch in der Voliere, diese Lehmwand. Und so ist es ja in Südamerika auch, dass sie sich dort treffen, nehmen den Lehm auf, also Mineralien auf. Und das zeigen wir hier auch, wie Aras, Amazonen und Sittiche sich zusammenfinden, das Gleiche an, sage ich mal, Mineralstoffen Nahrung suchen und dann wieder ihre getrennten Wege gehen.
Ruben, was ist denn so charakteristisch eigentlich für Aras? Ich meine, sie sind gefühlt die größten, imposantesten. Sind sie auch die Chefs unter den Papageis? Also sagen wir mal, sehr selbstbewusste Vögel?
Also grundsätzlich wissen sie, was sie mit ihrem Schnabel können, muss man ganz klar sagen. Und die können mit so einem Schnabel die härtesten Nüsse knacken, die können Äste zum Brechen bringen. Also da ist schon viel Power dahinter. Und ich denke, das wissen sie irgendwo auch. Und natürlich als Vogel kann man wegfliegen, wenn Gefahr kommt. Und das ist natürlich was super easy ist für den Vogel.
Ja.
Grundsätzlich sind es die größten Papageien, die es gibt. Also wir haben mit dem Hyazinth-Ara natürlich noch eine größere Art, aber ansonsten sind die Aras die größten Papageien. Und das ist was Wunderschönes. Und unsere Voliere ist auch extra so lang gezogen, dass sie dann eben auch ihre Runden fliegen können, dass man wirklich auch in so einem Ara-Schwarm, der dann überall drüber fliegt, stehen kann. Und das ist, glaube ich, ein super Erlebnis.
Sind das auch sehr laute Vögel? Oh, klingt so.
Das kann man tatsächlich so sagen. Und wir reden die ganze Zeit von den Aras. Die sind laut,
ja.
Wir haben aber auf der anderen Seite in Asien dann die Forsten-Loris. Die sind zahlenmäßig am Ende noch deutlich überlegen und noch schriller. Also das wird ein Fest für jedes Ohr.
Ja, man muss sagen, dass gerade die Aras sind, sie müssen sich mal äußern oder sie sagen mal was.
Ja.
Wo Sittiche oder auch Loris ständig am Quatschen sind. Das ist halt, da ist halt so ein ständiger Geräuschpegel da und so ein Ara ist größtenteils, das war auch für uns überraschend, aber sie sind doch relativ ruhig.
Aber wenn, also so nach dem Motto, wenn er mal was sagt, dann sollte man noch hingucken, dann ist auch wirklich
also
was.
Also dann ist irgendwas, dann haben wir irgendwie wieder, streiten sie sich wieder irgendwie um ein Stück Karotte oder sowas.
Ja.
Das ist alles ganz harmlos erstmal. Aber wie gesagt, sie haben, sonst sind sie doch relativ ruhig. Also sie sind aber trotzdem Papageien. Also Papagei ist Papagei und da ist es halt die Lautstärke.
Um nochmal auf den Schnabel zurückzukommen, Florian, das klingt jetzt so, wenn der richtig kräftig ist, als ob Sie Ihre Innenausstattung selber wählen. Also was habt ihr denn so an Dekoration vorbereitet und wie viel ist davon noch übrig?
Also wichtig ist immer die Lagerung von neuem Material, ja. Weil so eine Einrichtung bleibt halt nicht lange ganz. Deswegen ist ganz wichtig, wir richten ganz gerne mit Eichenholz ein, ist ein Hartholz, da ist die Rinde mal ab, aber trotzdem ist der Stamm noch da. Ja. Aber so, ich sag mal, so ein Weidenästchen ist halt schnell durch. Deswegen müssen wir uns halt immer wieder was Neues einverlassen, entweder neue Äste einbringen, natürlich dann aber auch was zum Abknabbern, aber auch Beschäftigung, dass sie halt immer was zu tun haben, weil sie wollen was machen und das geht meistens über Nahrung beziehungsweise über den Schnabel, irgendwas kaputt zu machen.
Wie oft müsst ihr da neu möblieren? Kann man sagen, alle 3 Monate müssen da die Äste ausgetauscht werden?
Weil sie noch da sind. Es kommt immer auf die Laune der ja. Vögel an. Aber man kann schon sagen, man kann so ein Grundgerüst bauen mit wirklich dicken Stämmen. Und sonst ist es eigentlich, sage ich, einmal in der Woche werden neue Wege geschaffen, beziehungsweise neue Sitzmöglichkeiten geschaffen. Was auch natürlich klar ist, dass das nicht lange hält. Dafür ist es ja da, dass sie das dann zerstören können.
Ruben sieht am Anfang, gerade auch wo sie kam, sah das recht zutraulich aus, auch wo sie dann bei Florian quasi direkt vor dem Ast sitzen. Nun wird es ja eine frei begehbare Voliere. Inwiefern muss man sich da als Mensch geduckt bewegen oder gibt es da definitiven Sicherheitsabstand, den auch die Tiere wahren?
Also das ist tatsächlich eine Frage, die wir uns momentan auch noch stellen. Ich gehe davon aus, dass in so einer großen Voliere die Fluchtdistanz, nenne ich es mal, etwas höher ist.
Ja.
Und wir werden trotzdem natürlich gerade am Anfang Aufsicht in der Voliere haben, dass die Tiere nicht zu nah an den Menschen rankommen. Da muss man einfach gucken, wie man das macht und dann kriegen wir das alles gemeinsam hin.
Also ich vermute mal, kein Essen mit reinnehmen in die Voliere gilt grundsätzlich, oder?
Das ist sowieso dann ungesund für die Aras, wenn man die dann mit Brot oder sonstigen füttert. Die haben schon ihr Spezialfutter, das sie von uns bekommen. Und klar ist es so, dass man da nicht unbedingt was mit Essen reinnehmen sollte, weil das natürlich die Tiere nochmal extra anlocken könnte.
Ja, wir können nur so ein bisschen an die Besucher, ich sag mal, auch so ein bisschen appellieren.
Ja.
Ich sag mal, einfach den Moment genießen.
Ja.
Entspannt durchgehen, Vögel beobachten, was wirklich was Schönes ist, und wirklich vielleicht wirklich die Hände in den Taschen zu lassen und nicht irgendwo einen Keks rauszuziehen.
Wie weit sind die denn jetzt schon? Also die Eingewöhnung findet ja garantiert auch noch statt. Haben Sie Ihre Voliere schon kennengelernt?
Also bis jetzt leben sie ja nur noch hinter den Kulissen, in der hochwertigen Tierhaltung. Da haben wir schon mit dem Training angefangen, dass sie wirklich auf akustisches Signal hören. Also wie gesagt, die Eingewöhnung läuft immer noch oder ich sag mal, die läuft auch immer wieder. Weil jetzt ziehen sie dann bald um ins Stallgebäude, dann bleiben sie erstmal im Stallgebäude, bevor sie dann raus können. Und das ist halt die Eingewöhnung, die ein Prozess ist. Aber das läuft eigentlich so weit gut.
Und der Umzug ist dann einfach ein Schieber auf und dann rüber? Oder also ist die rückwärtige Tierhaltung schon dran an der Anlage oder müsst ihr mit denen nochmal rüberfliegen?
Die müssen erst nochmal eine Strecke machen, also sie werden nicht fliegen, aber das heißt, sie müssen nochmal in eine Kiste und dann werden wir sie ins neue Stallgebäude setzen.
Was erwartest du dir da von dem Moment, wenn die dort rauskommen und sehen, mein Gott, was habe ich denn hier für eine Weite?
Da sind wir erstmal beim Geschrei, das wird wieder kommen, also das ist erstmal Aufregung und dann sind sie laut. Wie gesagt, wir werden sie erstmal ins Stallgebäude setzen, weil ganz wichtig ist natürlich bei auch einer Eingewöhnungszeit oder auch bei so einer großen Voliere, dass sie den Stall kennenlernen. Dort gibt's was zu fressen, weil das Rauslassen ist eigentlich ganz einfach. Schiebe auf und sie werden rausgehen. Wichtig ist, dass sie natürlich wieder reinkommen. Deswegen auch dieses Training mit dem akustischen Signal, dass wenn sie irgendwann mal draußen sind, wir ganz fröhlich im Stall stehen mit der Hupe hupen und sie kommen dann rein, weil dann gibt's die leckeren Nüsse.
Wie ist denn gerade so eine Anfangszeit, Ruben, wenn jetzt, sagen wir mal, so eine Eingewöhnung stattfindet? Ich meine, ist ja für euch auch hochinteressant. Verlegt man dann an dem Tag sein Büro quasi in diese Voliere, um zu sehen, was da passiert?
Also es ist ein spannender Moment. Sobald Tiere insgesamt ein neues Gehege beziehen, ist das für uns immer spannend. Und da gibt es den ersten Schritt in den Stall rein und dann guckt man natürlich ganz viel, was machen sie, lassen sie alles ganz, was wir gebaut haben oder finden sie direkt was, was sie kaputt machen können?
Was so sein wird, oder?
Ich hoffe nicht.
Es wird so sein.
Aber ich denke, sie werden was finden, was wir nicht so gebaut haben, wie sie es gerne hätten. Und dann werden sie es umbauen. Und dann sitzen sie da über eine gewisse Zeit. Und dann ist der nächste spannende Moment, wenn man den Schieber dann nach außen wirklich aufmacht. Und dann glaube ich nicht, dass sie sofort rausfallen, sondern dann werden sie auch ein bisschen brauchen. Dann werden sie sich mal in die Luke setzen, erst mal rausgucken und das Ganze erst mal so ein bisschen vorsichtig erkunden, aber sobald sie dann den ersten Flug draußen gemacht haben, werden sie sagen, das ist hier ziemlich cool und hier fliege ich gerne. Und das ist natürlich für uns dann immer ein super schöner Moment. Und es macht dann einfach auch Spaß zu sehen, wie die Vögel so eine neue Anlage da auch erobern.
Das Selbstbewusste, da haben wir ja schon angesprochen. Sind die denn dann auch neugierig?
Grundsätzlich ja. Aber auch das ist, wie Florian schon gesagt hat, individuell abhängig. Da gibt es den einen, der schneller im Schieber sitzt und dann rausfliegt und der andere guckt vielleicht nicht mal kurz und geht dann doch mal wieder rein. Also da sind die schon sehr unterschiedlich. Am Ende werden sie aber alle ihren Weg nach draußen machen.
Der Ara ist ja immer auch einer, der beim Menschen als, sagen wir mal, besonders schlau abgebildet ist. Allein schon durch, dass der Papagei halt irgendwann sprechen kann. Und wenn ich zum Beispiel die Bilder sehe, wie du die Erdnüsse gibst bei ETC, das sieht ja wirklich aus, als ob die ihren Krallen richtig zugreifen und dran abbeißen. Also hat ja fast schon was Menschliches. Wie clever sind denn Aras?
Also generell Papageien sind super, super schlau. Dann haben wir natürlich die Aras, die, sag mal, unter den Papageien schon als hochintelligent gelten. Und die brauchen immer irgendwas. Und das Besondere ist ja bei denen halt auch dieser Schnabel mit diesen zwei Füßen. Und das sind alles Hände. Also damit können sie sich festhalten. Und da nehmen sie halt auch wirklich die Nahrung auf, dass sie wirklich was festhalten können und dann irgendwie dran rummanipulieren können. Ich sag mal, gerade so ein Ara nimmt da natürlich auch ganz gerne Nüsse. Ja. In Südamerika zum Beispiel auch Paranüsse und sowas, die ja wirklich sehr hart sind. Die muss man erstmal knacken. Und das ist für so einen Schnabel ja gar kein Problem. Und deswegen brauchen sie halt immer was, dass sie halt irgendwas zu tun haben. Und deswegen kommt von uns das Training plus die Beschäftigung und natürlich dann noch dieses Zuhause, was wir ihnen geben, dass sie da halt einfach eine schöne Abwechslung haben.
Fühlen die sich denn eigentlich im Gruppenwohl rum oder suchen die da ihre Ecke und sagen, das ist jetzt mein Revier, gucke mal, was, wo du selber unterkommst?
Also erstmal fühlen sie sich in der Gruppe eigentlich wohl. Wenn die dann ihren Partner gefunden haben, kann es schon so sein, dass die territorialer werden. Und das wäre dann für uns der Zeitpunkt, wo wir sagen, wir brauchen einen neuen Zoo, wo wir das sich neu gefundene Paar dann hinabgeben können, damit die da dann eben auch für Nachwuchs sorgen können. Und wir kriegen dann hoffentlich neue, die dann wieder mit anderen sich zu einem Paar zusammenführen. Und wie Florian vorhin schon gesagt hat, das soll eine Hochzeitsvoliere werden. Also die sollen sich da kennenlernen, die sollen sich lieben lernen und die sollen dann als liebendes Paar irgendwann ihr eigenes, neues Eigenheim in einem anderen Zoo bekommen.
Das klingt, als wären es sehr treue Vögel.
Die sind grundsätzlich, wenn die sich gefunden haben, bleiben die eigentlich zusammen.
Und die ihr jetzt gefunden habt, das sind alles noch Brüderchen und Schwesterchen oder die kommen alle aus verschiedenen Richtungen, müssen sich gerade erst kennenlernen? Also in welcher Phase sind die denn, Florian?
Also die sind noch relativ jung und natürlich gibt's auch welche, die vielleicht vom gleichen Gelege stammen, also gleichen Eltern haben und sowas. Aber wie gesagt, wir haben ja unterschiedlichste und die werden ihren Partner finden. Und da ist es wirklich so, dass sie natürlich auf neue achten.
Ja,
ganz genau. Aber das wird auch noch eine Zeit lang dauern. Also sie sind noch wirklich, wirklich jung. Also wir reden hier von ein bis, noch nicht mal einem Jahr bis zwei, drei Jahre. Das dauert alles noch so ein bisschen. Und deswegen ist es halt schön, dass sie in der Zeit, wie es halt auch in Südamerika ist, wirklich in einem Schwarm fliegen. Und dann kommt diese Paarbildung und dann sondern die sich so ein bisschen ab.
Es klingt, als ob die sich auch über eine feste Bindung länger Gedanken machen. Das ist jetzt nicht... sehe ich, sieht gut aus und dann sind die ein Paar, das klingt schon
nach... Nee, das muss schon stimmen.
Ja, ja, klar.
Also das ist nicht nur, wir gehen manchmal vom Optischen aus, aber das muss schon stimmen. Und deswegen ist es so wichtig, dass es so Hochzeitsvolieren gibt. Wir hatten ja schon die Erfahrung mit den Naschvögeln zum Beispiel. Der Vogel soll sich einfach den Partner selbst aussuchen.
Ja.
Wir sind immer so ein bisschen stupid und sagen, ein Hahn und eine Henne, das klappt schon, aber... Es ist halt einfach schöner, wenn sich der Vogel, gerade weil es monogame Vögel sind, dass sie sich den Partner wirklich selbst aussuchen können.
Und Ruben, weil wir gerade die Jugend ansprachen, sind die denn schon ausgewachsen oder wie groß wird eigentlich so ein Ara?
Also so ein Ara ist ja normalerweise ein Höhlenbrüter, also die suchen sich irgendwelche Baumhöhlen, wo sie dann ihre Jungen ihre Eier legen und ja, dann schlüpfen da die Jungvögel. Und wenn der Jungvogel irgendwann aus dem Kasten kommt, ist er eigentlich fast schon so groß wie der Altvogel. Also die Kinderzeit, sage ich mal, von der Größe her verbringt er noch in seiner Baumhöhle. Und wenn er dann rauskommt, ist er eigentlich fertig und ist auch genauso groß wie die Eltern.
Also brauche ich dich gleich zu fragen, wie so ein kleiner, noch nicht rausgeschlüpfter Papagei aussieht. Noch gerupft oder auch schon wunderschön bunt?
Also ich hätte jetzt gesagt, ziemlich hässlich.
Ja. Florian, du darfst auch gleich was dazu sagen. Ja, okay.
Nein, also die sind... überhaupt nicht farbenprächtig, die sind eigentlich, sehen ein bisschen aus, als wären sie grau verschimmelt, so ein bisschen.
Oh, ja, da klingt einfach, die ganze Liebe durch.
Ja, das ist einfach so ein Pflaumenfedern, die wirklich sehr weich sind, sehr hell sind, gräulich weiß. Und dann fangen die irgendwann an, erste Federn zu schieben. Und dann sieht man dann, welche Farbe sie kriegen. Und dann kann man dann schon ein bisschen mehr ahnen. Aber bis sie wirklich so schön sind, dass so aussehen ihre Eltern, das brauchen ein bisschen. Und deswegen dürfen sie auch erst dann aus dem Kasten kommen.
So, Florian, jetzt darfst du.
Ja, das ist eine, ja, das, die einen sehen so, die anderen sehen so. Viele sagen ja gerade von Nesthockern, die Jungtiere, die sind halt noch nicht fertig, die sind halt noch nackt. Da ist halt, der Kopf besteht größtenteils aus Auge. Das muss halt noch schön werden. Und ja, dann kommt dieses schimmelige Stadium. Ich verstehe ganz genau, was Ruben meint.
Okay.
Also es ist wirklich so. Und ja, und wie gesagt, wenn sie dann rauskommen, sind sie dann halt wirklich, halt wie ein großer Aram, wirklich eine Pracht.
Ich komme nochmal auf die Farbe. Da erinnere ich mich ja immer an die Flamingos, die das Futter dafür brauchen. Ist das bei den Papageien auch so?
Nein. Also wie gesagt, wir haben ja eben schon gehört, sie ernähren sich viel von Nüssen.
Ja.
Und von anderen Früchten.
Ja, da hätte ich nämlich gern gewusst, welche Nuss diese Farbe gibt, aber das scheint nicht zu
kommen. Nee, das ist tatsächlich, das ist in den Federn von Anfang an angelegt.
Florian, diese besondere Fertigkeit von diesen Aras, die ist ja irgendwie auch so beeindruckend. Wie trainiert ihr das? Trainiert ihr da überhaupt irgendwas? Oder beschäftigen die sich selber?
Sowohl als auch. Wir fangen erstmal an, dass es natürlich wichtig ist, dass sie in einem Schwarm leben. Das ist schon mal die erste Sache. Da haben sie natürlich schon die Interaktion untereinander. Aber dann kommen natürlich wir Pfleger wieder ins Spiel, wo wir dann sagen können, da ist erstmal Beschäftigung. Also sei es Futterbeschäftigung, nicht nur in der Futterschale, sondern ob es ein Körbchen ist, ob es irgendwie aufgespießt ist. Also alles das. Aber dann kommen natürlich noch so Spielereien wie natürlich so ein Training. Da ist dieses Recall-Training, also dieses wirklich abrufbar, wenn die irgendwo in der Außenvoliere sind, dass sie dann wirklich reinkommen. Und das muss man natürlich immer mit was Leckerem verbinden, weil so fängt das Ganze erstmal an. Dass es dann halt die leckeren Nüsse gibt. Und es gibt auch andere Individuen, die dann sagen, ich brauche die Nuss gar nicht. Ich wollte einfach nur gerade beschäftigt werden. Das habe ich jetzt auch schon gemerkt, dass die anderen sagen, ja, ich komme gerne rüber auf die Hupe,
ja.
Aber ich brauche die Nuss gar nicht. Ich bin einfach nur gerne da, wo die anderen sind. Und das ist halt das Schöne, dass man so die Tiere kennenlernt und dann mit diesen ganzen Spielereien, ein Recall-Training, aber auch mal gehen die Aras auch mal auf die Waage. Also das klappt mit 1-2 auch schon ganz gut. Das sind halt einfach so Spielereien, dass wir natürlich Infos sammeln können über die Vögel, Gewicht und Co., Verhalten beobachten können, aber dass die natürlich auch immer wieder was Neues haben.
Werdet ihr denn in der Voliere oben überhaupt den Überblick dann behalten können? Oder wird es ähnlich wie bei den Vogelpflegern im Gondwanaland? Wir gucken mal, was noch da ist, aber so richtig sicher sind wir uns nicht.
Nein, da wir ziemlich genau wissen, was wir reingesetzt haben,
ja.
Und wir gerade bei den Loris zum Beispiel auch regelmäßige Nistkastenkontrollen am Ende machen, werden wir sehr genau wissen, was drin ist und was nicht drin ist. Und vor allem, weil wir den großen Vorteil im Gegensatz zu Gondwanaland haben, dass die Vögel eben auch wieder in den Stall zurückkommen, haben wir immer die Chance, auch mal zuzumachen, zu gucken, wer alles da ist, zu zählen und dann auch wieder rauszulassen. Also wir werden die Übersicht behalten, da bin ich mir sehr, sehr sicher, selbst wenn es irgendwann mal 100 oder 150 Loris sein werden,
ja.
Wir werden ziemlich genau wissen, welcher Vogel da ist.
Wenn du die Loris noch ansprichst, wie wird da der Gang der Dinge sind? Kommen die alle zusammen schon in diese Voliere? Oder ist es erstmal die Voliere der Aras und dann noch die Loris dazu?
Die Loris sind ja dann im Asienteil, also das ist die Hauptart im Asienteil. Die Aras sind die Hauptart im Südamerika-Teil. Und wir werden dann zu den Loris noch verschiedene Taubenarten zum Beispiel dazu packen. Wir werden noch ein Pärchen Edelpapageien dazu packen, auch sehr, sehr spannende Papageien. Weil man da früher Männlein und Weiblein zu unterschiedlichen Arten gezählt hat, weil der eine ist wirklich grün und der andere ist rot und man hat gedacht, das müssen einfach Unterschiede sein.
Ja, ja.
Und dann hat man irgendwann festgestellt, oh nee, da ist nur das Männchen grün und das Weibchen rot. Und das sind auch tolle Vögel. Und so gucken wir einfach, dass wir die Loris erstmal umsetzen, auf der einen Seite die Aras auf die andere Seite setzen und dann nach und nach neue Arten da zugewinnen können, die dann eben mit den Arten vergesellschaftet
werden. Da muss ich kurz die Amazonen nochmal ins Spiel bringen, die auch dazu kommen, weil das ist eine ganz schöne Geschichte mit den Aras. Wir haben ja die zwei Amazonen bekommen. Und die waren eine Zeit lang sehr, sehr misstrauig und sehr zurückhaltend. Dann haben wir gesagt, wir probieren das jetzt einfach mal, wir setzen sie einfach in der Übergangszeit schon mal zu den Aras. Und das war wirklich totaler Wechsel. Sie sind so ruhig geworden und die sind jetzt so mit den Grünflügel-Aras verbunden, sage ich schon fast. Da, wo die sind, sind auch die anderen.
Eine
und
Community
das ist wirklich schön zu sehen, dass es auch unterschiedliche Arten, unterschiedliche Größen, dass es da auch eine Interaktion gibt, eine positive. Und da merkt man einfach, dass es ein Schwarmvogel ist.
Also es wird ordentlich, es wird ein Ort sein, an dem man viel Zeit verbringen kann. Das merke ich auf jeden Fall. Aber ich komme mal, wir hatten ja gerade schon die Gäste, euer Arbeitsschutz, wie funktioniert der denn eigentlich? Also ich meine, wenn ich die direkt vor dir, du stehst ja vor ihnen und dieser Schnabel ist ja dann auch in der Nähe und die wirken ja so, als ob sie dir total vertrauen. Springt die dir auch auf die Schulter? Musst du das unterbinden?
Das jetzt nicht, aber wichtig ist erstmal, bevor man diesen Raum betritt, ist der Gehörschutz natürlich.
Ach so, okay.
Das fängt erstmal an. Das ist halt wirklich...
Also du trägst die Kopfhörer quasi nicht für Musik, sondern du schützt dir die Ohren?
Ich schütze mir einfach mein Gehör. Weil ja, das ist mir doch schon, ich möchte doch noch ein bisschen lecker gut hören. Nee, das ist einfach wichtig in Zeiten, zum Beispiel Aufregung, sowas wie in die neuen Volieren lassen, beziehungsweise das sauber machen, wo einfach die Interaktion ist, ist es schon wichtig, gerade in einem geschlossenen Raum, dass man da natürlich erstmal ein bisschen auf sich selbst achtet. Aber das ist jetzt nicht so, dass die jetzt unbedingt alle auf den Kopf springen, auf die Schulter springen, so wie man das vielleicht möchte. Das wollen wir gar nicht. Da heißt es halt ab und zu mal ein bisschen den Kopf einziehen im Stall jetzt. Da wird dann schon mal geguckt, was ist denn da. Ja. Aber das ist jetzt nur zwischen Tier und Pfleger. Das ist halt einfach nur gerade, wo sie halt einfach neugierig sind. Und das ist halt einfach so, die wollen einfach mal erkunden und gucken.
Was. Ja, gerade so am Ohr knappern, kann ich mir vorstellen, geht da nicht gut, ja.
Ja, also ich möchte erstmal so auf neue Piercings wirklich verzichten, weil die können halt schon was. Also gerade der Grünflügelacher kam mit seinem Schnabel schon so einen kleinen Finger, also der ist dann durch.
Proben wird sicherlich eine große Eröffnung sein oder sowas, oder lasst ihr erstmal, sag mal, werdet ihr stoßweise dort Leute hineinlassen oder ist diese Voliere letzten Endes, was reingeht, geht rein?
Am Ende werden wir natürlich gucken müssen. Wir werden das sicherlich mit Zoolotsen am Ende steuern am Anfang, weil wir einfach erstmal gucken müssen, wie die Tiere reagieren. Wir werden sicherlich ein, zwei Tage vor Eröffnung auch schon mal schauen, dass wir verschiedene Zoo-Angestellte mal reinbringen, um einfach mal zu gucken, was die Tiere machen. Damit wir einfach überhaupt eine Ahnung haben, was da dann zur Eröffnung passiert. Und dann darf natürlich jeder rein. Und was aber ganz, ganz wichtig ist, da müssen wir sicherlich auch die Leute so ein bisschen an die Vernunft der Leute appellieren. Es gibt Schleusen, wo die Leute reingehen, es gibt Schleusen, wo die Leute rausgehen. Und da ist es natürlich immer sehr, sehr wichtig, das ist immer eine Tür, wo man reingeht, dann ist man in einem Raum, dann wartet man, bis die Tür zugeht, dann macht man die nächste auf, damit die Vögel am Ende nicht rausfliegen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, was wir gerade am Anfang sehr gut kontrollieren müssen. Und da müssen wir einfach hoffen, dass die Leute dieses Schleusensystem am Ende auch verstehen.
Das klingt auch nach einem richtig schönen kleinen Forschungsprojekt. Gucken da auch andere Zoos ein bisschen auf euch, wie das läuft?
Also ich gebe zu, wir haben auch auf andere Zoos geguckt zum Beispiel. Wir haben uns auch Ideen in anderen Zoos geholt. Der Zoo Wuppertal hat mit Aralandia auch eine sehr, sehr große begehbare Papageienanlage, wo sie Hyazintaras haben. Und da haben wir uns natürlich schon Ideen geholt. Und die sind tatsächlich bei ihren Schleusensystemen noch strikter. Da kriegt man die zweite Tür erst auf, wenn die erste wirklich zu ist. Das ist dann elektronisch gesteuert. Wir vertrauen unseren Zoobesuchern, dass sie das so machen, dass sie warten, dass die Tür zugeht, bevor die nächste aufgeht. Und dann sind wir optimistisch, dass es auch gut klappt.
Ich schätze euren Optimismus. Mal sehen, ob das alles so hinhaut. Eine Frage muss ich aber natürlich noch stellen, weil ich es vorhin sagte, der Mensch und der Ara und das Sprechen. Florian, du hast auch eine Karriere
schon. Ich habe ein bisschen gehofft. Das Thema haben wir mal gut, aber gut.
Nee, es tut mir leid, das kann ich nicht rauslassen, weil sonst sagt ja jeder am Ende dieses Podcast, verdammt nochmal, darauf habe ich gewartet. Wo blieb es denn? Führt ihr regelmäßig Gespräche mit euren Aras?
Also die wissen natürlich, sie kennen unsere Probleme, sie kennen unsere Wehwehchen und sonst, weil wir ja ständig mit allen Tieren sprechen.
Natürlich.
Aber wir wollen um Gottes Willen nicht, dass irgendwie unsere Papageien auf einmal anfangen zu quatschen.
Ja.
Die sollen untereinander ihr Smalltalk halten, aber die sollen nicht irgendwie uns imitieren und irgendwas dann nachsprechen. Das wollen wir nicht, das ist total unnatürlich und deswegen ist es halt einfach wichtig, die leben in einem großen Schwarm. Also wie gesagt, man sagt ja immer mindestens zwei, ich bin immer bei mindestens vier, also ein Schwarm fängt halt wirklich erst eigentlich bei 6, 8 an, aber deswegen, die Tiere leben hier einfach natürlich in einem Schwarm und deswegen sollen die auch nicht irgendwie vorne die Leute an der Eingangsschleuse begrüßen mit einem Hallo und der Nächste sagt hinten an der Ausgangsschleuse Tschüss. Das wollen wir nicht.
Da haben wir mit dieser Illusion gleich schon mal aufgeräumt. So. Das ist wichtig. Warum noch die Frage, wie vertragen sich eigentlich diese verschiedenen Ara-Arten untereinander? Also gibt es jetzt zum Beispiel einen Blaukehl-Ara, der sich besonders gut mit dem Grünflügel verträgt? Oder wäre das eine absolute Überraschung?
Das ist tatsächlich nicht unbedingt eine Überraschung. Wir müssen natürlich sagen, dass die Blaukehl-Aras etwas kleiner sind als die Grünflügel-Aras. Aber die Bechstein-Aras werden etwa die gleiche Größe haben wie die Grünflügel-Aras. Und Deswegen haben wir sehr genau auch auf die Geschlechter aufgepasst. Wir haben ja gesagt, wir wollen für die Blaukehlaras so eine Hochzeitsgruppe schaffen, wo die sich untereinander kennenlernen. Natürlich kann es auch mal passieren, dass einer von denen vielleicht einen roten oder einen grünen Ara viel, viel schöner findet als einen blauen Artgenossen. Und deswegen haben wir von den anderen tatsächlich nur Weibchen geholt, damit es da nicht irgendwann zu Eiern kommt, wo wir nicht wissen, ob das jetzt von einem Blaukehlara gelegt worden ist oder Grünflügelara. Da passen wir so ein bisschen auf, weil die natürlich ihre Eier am Ende bewachen. Und wenn wir wissen, dass der Grünflügelara ein Ei gelegt hat, dann kann es nur so sein, dass er sich mit einem Blaukehlara-Mann zusammengetan hat. Und dann können wir die Eier rechtzeitig entsorgen, ohne dass da Hybriden entstehen.
Ist ja völlig clever, was da auch im Hintergrund abläuft. Ich frage noch mal, du hast das ja mit der Hochzeitsvoliere gesagt oder mit dem Hochzeitspavillon. Nein, wie habt ihr das genannt? Hochzeitsvoliere. Wird man trotzdem aber auch die Chance haben, junge Papageien-Aras hier bei euch zu sehen? Oder werden die, sobald sie ein Paar sind, abgegeben?
Das können wir tatsächlich selber noch nicht so ganz genau einschätzen, weil wir nicht wissen, wie territorial die am Ende werden. Und wenn wir dann ein Ara-Paar haben, das sich irgendwo in der Voliere einen Baum ausgesucht hat und alle anderen Aras dann in den Innenstall zurückdrängt, weil sie sagen, die Voliere ist jetzt meine,
ja,
dann werden wir das sicherlich so nicht machen können. Ich gehe auch davon aus, dass wenn wir sie wirklich mal züchten wollen würden, müssten wir sie separat setzen, damit sie dann genügend Ruhe haben.
Auf jeden Fall ein echt spannendes Projekt, auf das ihr euch, ich frage das ist immer meine letzte Frage dann am Ende, könnt ihr noch schlafen, bevor das dann losgeht? Ich denke schon, oder?
Nein.
Doch, das hast du das erledigt. Einer muss wach sein.
Wir haben so viel zu tun, dass wir abends sehr, sehr froh sind, wenn wir dann irgendwann den Kopf aufs Kissen legen können. Ja, also ich kann noch schlafen.
Wir alle freuen uns sehr auf die Ara-Voliere und vielleicht sind auch ein paar Schlaflose dabei. Herzlichen Dank für diesen Podcast und den Ausblick. Wir freuen uns alle drauf und dass das natürlich alles gelingt. Vielen Dank.
Wir haben zu danken.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.